Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.
Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter vom Blick. Wir haben heute wieder eine XXL-Ausgabe aus dem Studio in Zürich, wo nebendran, glaube ich, irgendwie das nächste höchste Gebäude von der Schweiz gebaut wird. Auf jeden Fall, falls es im Hintergrund klopft und tätscht, dann liegt das nicht an meinen Gästen, sondern an der Baustelle nebendran. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Fabian Frey begrüßen zu dürfen, wo sicher einen aufgeweckten Auftritt wird anlegen, weil du hast dich heute müssen wecken. Du bist gestern beim SRF gesehen für das Frankreich-Spiel gegen den Irak und das ist ja ein bisschen länger gegangen als im Normalfall.
Ja, schlussendlich fast doppelt so lang. Also es ist, die Pause ist gleich lang gegangen wie der Match. Dementsprechend, wie die erste Mail für zu Abend angefangen, bin ich recht spät erst im Weg.
Also sehr cool, dass du es trotzdem wieder geschafft hast von Frauenfeld hier an. Und falls du irgendwie so wegnickst oder wir schneiden dich dann einfach weg und Giacos Forza sitzt nebendran und weckt, oder?
Immer.
Hast du das können auf dem Platz?
Wecken? Ja.
Mitspieler, wie hast du das gemacht?
Laut.
Ja. Ich habe gesehen, es gibt auf eine Insta-Story vom Georges Bregi mit dem Gianni Infantino, einem Match in den USA. Bist du eigentlich nie irgendwie in einer Einladung?
Mal, ich hätte eine Einladung gehabt, ja. Aber leider habe ich keine Zeit gehabt zum Überfliegen.
Hat sie das schon, aber ein bisschen gekützelt hat sie zum
Überfliegen? Ja, aber es gehen andere Sachen, die Prioritäten haben. Fußball liebe ich zwar, aber es ist nicht gegangen vom Termin her.
Dafür sitzt sie da. Das ist ja auch cool. Und ich würde eigentlich, nach dem 4-1-Sieg, wir haben ja einen lockeren 2-1-Sieg vorausgesagt bei der letzten Sendung. Der Murat Yakin hat aber darauf verzichtet. Giorgio Contini und du, Giri, haben ja vehement eigentlich den Johan Manzambi in die Startformation gefordert. Er hat ihn auf der Bank gelassen, hat ihn dann aber doch gebracht und das Spiel hat sich leicht verändert. Wir müssen jetzt nicht nur den ganzen Match durchcatchen, das haben der Tobi und der Blair im Gemaili schon in den USA gemacht. Aber über den Johan Manzambi reden, ich glaube, Das ist etwas, was Spass macht, etwas, was Freude macht. Und der Blerim hat so gesagt, und ich würde ein bisschen kehren jetzt so über die Sendung mit ihm, hat gesagt, ja, der Johan Manzambi, der ist doch so kreativ, so schnell, den muss man rausbringen, weil dort hat er seine ganzen Freiheiten, da hat er nicht irgendwie einen taktischen Rucksack, den er mitschleppen muss. Und ich finde irgendwie so, nein, es ist doch ein mega cooler Spieler, den muss man doch im Zentrum bringen. Und ich habe es vor der Sendung schon Fabian gesagt, wenn du mit drei Trainern über der Johan Manzambi redest, dann bekommst du drei verschiedene Positionen, wo der am besten ist. Oder in Freiburg spielt er als Achter, manchmal sogar als Sechser. Der Murat Yakin sieht ihn eher auf dem Flügel, wie der Blerim, kann Zehner spielen. Giri, wo siehst du ihn?
Also ich würde ihn momentan in rein Zentrum sehen. Ich habe ihn zwar noch nie live auf dem Platz gehabt selber, aber vom Fernseher her in Freiburg oder die Zeit der Nationalmannschaft, finde ich, er ist sehr Variante in dem Sinn von der Körperhaltung, von der Wendigkeit, vom Technischen, von der Tiefe, finde ich, das ist ein Spieler, der Zentrum spielen kann. Aber wir haben den Nationaltrainer, den Murat, und man sieht mehr auf den Flügel. Du entscheidest im Prinzip immer, was dein Bauch sagt als Trainer. Und ich würde ihn jetzt mehr im Zentrum sehen, im ersten Moment, weil er ist, eben, du sagst 6er, 8er, 10er, der kann sogar Mittelstürmer spielen, von meiner Meinung her. Und dann würde ich im Zentrum noch spielen lassen.
Fabian?
Ja, ich gehe da mit dem Giri auch. Ich sehe ihn tendenziell auch im Zentrum, einfach weil ich schade finde, ihn auf den Flügel zu stellen. Nicht, soll das despektierlich den Flügel gegenüber sein, sondern ich finde, er muss am Ball sein. Dann läuft immer etwas. Und auf dem Flügel hast du halt einfach zwischen deinen Spielphasen, da siehst du keinen Ball. Hast mega viel Defensivarbeit zu verrichten, wenn der Außenverteidiger vom Gegner hochkommt. Und darum schätze ich ihn eigentlich auf Position 10 im Moment am besten. Oder hat das Gefühl, da könnte er am meisten helfen. Und die zwei Goal, die er macht, sind ja schlussendlich plus minus aus dieser Position dann auch gefallen.
Ich glaube, es ist auch interessant, Florian, was jetzt auch der Fabian sagt, es ist ein Spieler, warum aus dem Zentrum, weil für den Gegner ist schwieriger einzudecken. Auf der Flügel hast du eine Aussenlinie, kannst ihn mehr decken. Im Zentrum kann er überall in die Tiefe gehen. Ja? Also du kannst mit 4er, 3er Kette spielen können. Und er ist ein Wuchtiger. Und darum sage ich, Zentrumspieler aus ihm etwas sehr Gutes machen oder viele Chancen auskreieren mit ihm, ja, ist die Chance gross.
ich habe im Europa League-Finale und ein paar Mal bei Freiburg gesehen. Und was ich bei ihm immer noch so faszinierend finde, er hat so eine Fähigkeit, wo ich ganz selten gesehen habe. Und zwar, er gewinnt Zweikämpfe, wo man das Gefühl hat, der Zweikampf ist eigentlich schon vorbei. Also, er hat so einen Moment, der Gegner ist eigentlich schon an ihm vorbei. Man denkt, Johann, aber jetzt hast du nicht gut aufgepasst, oder? Die sind doch jetzt im Pressing, eigentlich müsstest du da abdecken. Und dann kommt von hinten so ein ellenlanges Bein und er trennt den Gegner ohne Foul vom Ball. Und dann kommt eben genau der Umschaltmoment, wo der Gegner, also ich finde ihn wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Die sind ja, ich habe jetzt Schwein, ich habe zwei Zentrumsspieler, ehemalige Zentrumsspieler hier bei mir, auf der Bank, wo wir können erklären, haben wir schon mal so einen Spieler gehabt? Also weißt du, so ich sage jetzt mal, der traditionelle Schweizer Mittelfeldspieler ist einer wie ihr zwei, wo das Spiel mit Pass beschleunigt hat, eher, oder? Also Fabio und ich habe ich nie als Sprinter.
Ganz sicher mit Pass und nicht mit Laufen.
Giri, vielleicht bin ich bei dir zu jung gewesen und habe deine Sprintwerte nicht so im Kopf gehabt. Du bist für mich auch eher der Strateg gewesen, so, oder? Also für mich das Bild von dir ist eigentlich im Zentrum und dann zeigen, es geht hier durch, es geht dort durch.
Höchstens gegen Rumänien 94. Dort. Oder etwas anderes gewesen. Nein, ich verstehe dich. Ich glaube, es ist ein Spieler, der Manzambi, der ist noch jung, hat momentan noch nicht die Gedanken, was sich ein Granit macht, zum Beispiel. Ja, ist ein Spieler, wo du kannst sagen, du, Power. Er hat Power, er bewegt sich, er hat Freude, er hat Spielfreude. Und in den jungen Zeiten lässt du das alles laufen. Und darum sagst du, wie im letzten Moment kommt er mit dem langen Fuß. Er denkt gar noch nicht so weit, wie ein Strateg. Darum sage ich, ein Box-to-Box-Spieler ist er. Ja, hat Potenzial, das ruft er jetzt ab. Er muss noch nicht so viel denken. Und das macht ihn jetzt im positiven Sinn aus. Aber ein Freuler, in meiner, also, ich hatte dürfen, der Remo habe ich dürfen, von Winterthur zu GC holen in den jungen Zeiten. Und das war ein ähnlicher Spieler gewesen. Er war ein Box-to-Box-Spieler gewesen. Wo gern lauffreudig, technisch stark, er hat die Schnittstelle gesehen. Wir haben schon solche Spieler gehabt. Aber jetzt, ein Manzambi jetzt, er zeigt es bei Freiburg, es ist Bundesliga, er zeigt es, er kann es. Und er zeigt es auch in der Nazi. Also das Potenzial ist da.
Ja, was man natürlich oder ein bisschen immer vergisst, die Position oder der Spielertyp hat es gar nicht gegeben vor 20, 30 Jahren Box-to-Box-Player. 1994 einem gesagt, du bist ein Box-to-Box-Player, hätte dich wahrscheinlich ein bisschen komisch angeschaut. Also das ist schon nochmal eine andere Zeit. Darum können wir schlecht ihn vergleichen mit einem, der früher noch vielleicht ähnlich gespielt hat, sondern das hat es da gar nicht so gegeben. Aber also was bei ihm natürlich ist, er ist quasi der Remo Freuler in Spektakel. Also er macht alles noch ein bisschen extremer wie der Remo. Der Remo ist der solide, der einfach seinen Job macht. Und in dem ist er sensationell. Also das sollte auch ihm gegenüber nicht despektierlich sein. Der macht das sensationell. Aber der Johann ist wie noch, ja, defensiv geht er vielleicht noch mehr, noch aggressiver drin, offensiver, macht er mal da noch einen Trick, gewinnt das Dribbling. Und ich glaube, auf das fahren einfach vor allem die Jungen einfach extrem ab im Moment. Und darum, ja, wird jetzt halt auch ein bisschen gehypt, in meinen Augen aber auch zu Recht.
Also ich bin nicht mehr jung und ich fahre auch ab auf ihn, weil ich sehe, ein Spieler, also ich habe das beim Denis Zakaria, was aber irgendwie nie in das Team richtig reinschafft, oder? Weil halt das Problem ist, die beiden Sechser und die Innenverteidigung, die sind so eingespielt, würde ich jetzt auch nicht wechseln. Aber der hat auch so ein bisschen die Fähigkeit gehabt, einmal mit dem Ball am Fuß eben neu mehr durchzugehen und durch das etwas zu kreieren, wo sonst dieser Mannschaft vielleicht ein bisschen fehlt, eben, dass man den Rhythmuswechsel hat oder mal eine Linie überspielt, nicht mit einem Pass, sondern mit einem Rhythmuswechsel. Und also ich meine, das erste Goal ist so ein Beispiel, oder? Also er gewinnt ja eigentlich den Ball hinten, so im Sechserraum, dann spielt er den Pass, dann geht er so über aussen, schleicht er sich so in die Mitte und ich finde es das Goal selber, die Situation, also eigentlich sind ja die Gegner alle näher am Ball als er. Das finde ich auch noch so faszinierend. Und er sieht einfach, wie der Ball so zurückploppt, die schlechte Kopfballabwehr. Und dann ist er einfach, okay, dann hat er auch, oder, den Körper, wo dann der Bosnier gar nicht mehr, in dem Moment, wo er schnallt, Mist, da kommt ja ein, ist dann halt der Körper dazwischen und dann ist der Ball drin.
Ja, aber du kannst mit dem Fabian reden. Ich sage dir nur, es sind die Momente, die jetzt für ihn laufen. Ja. Das Talent ist rum, er hat nichts zu verlieren, kein Druck ist rum. Wir machen ihn stark, ist auch zu Recht. Und Und das nimmt er mit im Fluss. In Freiburg hat er sehr gut gespielt. Wieso sollte er jetzt negativ sein, auch vom Denken her? Und er ist noch in dem Alter, ich wiederhole mich, wo er gar nicht muss viel studieren muss. Er hat noch nicht die grosse Verantwortung.
Er hat ein sehr, sehr nettes, kurzes Interview, aber ein sehr nettes, wo wir vielleicht schnell einspielen können, nach dem Match.
Das ist wie ein Traum, dass ich WM spielen kann, zwei Tore zu schießen und dann Player of the Match. Ja, heute bin ich ganz sicher nicht schlafen.
Das ist, also, er wirkt total offen, oder? Dass so, er sagt, okay, ich kann nicht schlafen. Das ist so etwas Grosses, so etwas Grossartiges. Haben die das Gefühl, man muss ihn irgendwie, das ist ja so ein bisschen Diskussion, immer wenn so ein Spieler kommt, oder? Hebt er jetzt ab? Muss man ihn irgendwie bremsen? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, so ein Spieler muss man doch eigentlich galoppieren, oder? Solange er auf Wolke 7 ist.
Ja, ich finde auch. Also es gibt natürlich beide, oder zwei verschiedene Herangehensweisen. Du hast die, wo du ein bisschen merkst als Trainer, da könnte kritisch werden, wenn ich ihn galoppieren lasse. Dann musst du tendenziell bremsen. Aber es gibt schon, bei ihm habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass er da gross abhebt. Ich übrigens finde es sensationell, dass er die Interviews auch auf Deutsch gibt. Das braucht schon auch ein bisschen Mut, nicht in deiner Muttersprache nach so einem Match anzustehen. Klar, wenn zwei Goal geschossen hast, vielleicht ein bisschen einfacher. Aber spricht in meinen Augen auch ein bisschen für ihn. Einfach, dass er da nicht sagt, hey, ich mache es auf Deutsch, ich mache mir Fehler. Verzeiht mir das, und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, das macht ihn dann schon auch einfach auch sympathisch, und darum mag man es ihm auch mega gönnen, ja, dass er die Goal hat, macht jetzt im Moment.
Schaut, Bundesliga wird dazu gezwungen, Deutsch zu reden, oder? Ist anders als
ja, ist früher noch ein bisschen anders gewesen wie jetzt. Mittlerweile haben auch die Bundesliga-Vereine ihre Dolmetscher, und auch bei Freiburg hat es zwei, drei Spieler, die gut Französisch können. Also er müsste nicht, wenn er nicht will wollen. Aber wie gesagt, das spricht sicher für ihn.
Jetzt ist ja die Frage, jetzt spielen wir gegen Kanada. Man hat gesehen, wie sich das Spiel verändert hat gegen Bosnien, wo er reingekommen ist, wo auch, ich finde, auch der Djibril Sow hat einen guten Match gemacht. Ruben Vargas ist auch an mehreren Goals beteiligt gewesen. Aber natürlich ist jetzt die Frage, ja, aber so, wenn du so einen Spieler hast, dann musst du doch laufen, oder? Jetzt ist klar, er kommt aus Genf. Das hat auch immer so, wenn man dann Zeitungen liest, die aus Genf kommen, oder, ist dann nochmal ein bisschen euphorischer. Aber Tribune de Genève, oder, hat gesagt, also, wäre ja absoluter Wahnsinn. Spanier bringen ja schliesslich gegen Saudi-Arabien nach einem 0-0 im ersten Spiel auch den Lamine Yamal von Anfang an, obwohl er nicht, klar ist, dass er nicht durchschütten kann. Wir können doch unsere Lamine Yamal nicht einfach auf dem Bänkli sitzen. Tschiri.
Ja, ist korrekt, dass man über solche Sachen diskutieren. Weil er hat die Leistung gezeigt. Er hat es ja in Freiburg gezeigt. Aber wir haben immer noch einen Nationaltrainer, der jeden Tag mit ihnen zusammen ist, trainiert, schaut, beobachtet. Aber ich glaube, das Gute für den Murat ist, er weiss, er kann ihn bringen. Ob von Anfang oder als Joker, da ist Potenzial dahinter. Jetzt ist auch die Frage, von Murats Seite her, wo ich selber dürfen Trainer sein, bringen erst, und ich weiss, da ist Power dahinter, wenn der Gegner müde ist, oder riskiere, lass ihn von Anfang an laufen, und was ist, wenn er am Anfang den Druck nicht halten kann? Was machen wir denn? Ich würde ihn von Anfang an laufen lassen, weil er zeigt es ja in der Bundesliga, er zeigt, er hat Potenzial, und ich glaube, alle Spieler, die er mitgenommen hat an die WM, ich glaube, die wollen alle spielen. Also wir, du, Fabio und ich, ich glaube, wir wollen alle. Also er spielt
das. Ich würde ihn nicht bringen.
Gut. Das ist nachher, dann hören wir nachher.
Ja, nein, ich würde ihn nicht bringen, einfach aus dem Grund, es funktioniert ja so.
Ja.
Wenn du das ihm kannst klar vermitteln, hey, du bist mega wichtig, ich glaube an dich, du, mit deinen Stärken müssen wir nicht drüber diskutieren, aber ich brauche dich, man kann natürlich drüber diskutieren, bringen ihn 10, 15 Minuten früher, dann, hat er auch, kommt er dann schon fast auf eine Halbzeit. Aber einfach, ich finde das so ein mega genialer Spieler, den du kannst reinbringen. Und er wird das hassen zu hören, wenn man sagt, er ist ein super Joker. Aber das ist er einfach auch. Und was man nicht vergessen darf, gegen Bosnien, die 60 Minuten vorher haben einfach die anderen auch einen guten Job gemacht, indem sie die Bosnier dann müde gemacht haben, in dem Sinn, dass er hätte können aber brillieren. Also es ist dann nicht gesagt, dass wenn er von Anfang an spielt, dann auch einfach eine Aktion nach dem anderen kann anhauen, wenn der Gegner auch noch frisch ist. Und darum tue ich mir einmal schwer, gross was wechseln nach einem 4-1-Match, weil, ja, erklär mal einem anderen Spieler, du spielst jetzt heute nicht, weil, ja, wir haben 4-1 gewonnen. Darum würde ich da noch vorsichtig sein. Aber wenn man sagt, hey, der eine hat ein bisschen Problem, er bräuchte vielleicht einmal eine Pause. Wenn man sagt, der Remo hat jetzt 2 Matches durchgespielt, vielleicht braucht er ein Päuseli, oder ein Ebischer, der jetzt auch viel gespielt hat, wo man sagt, quasi ein bisschen Belastungssteuerung, wechseln, dann bin ich voll dafür, dass man ihn da auch reinrührt, klar. Aber ich sage, man darf den Faktor, super Joker darf man nicht ganz außer Acht lassen, in meinen Augen.
Aber sind wir wieder im interessanten Punkt, was der Fabian selber, was ich ja vorher gesagt habe. Wir sehen nicht, was jeden Tag passiert, aber die Variante oder die Idee, was jetzt der Fabian gesagt hat, finde ich sehr, sehr richtig. Weil, wir haben den erst gesehen, wo der Gegner müde worden ist. Was ist, wenn er von Anfang spielt, wie der Fabian auch wieder gesagt hat, kommt der Druck, kommt eine Verantwortung, dann ist der Spieler automatisch anders. Also da muss unser Nationaltrainer, der Murat, macht sich 1000 Gedanken, da kennst du, da kenne ich. Und er weiss, er hat einen Top-Joker in der Hand. Wieso muss ich den jetzt gerade immer gerade verbrennen? Absolut korrekt.
Der Mauro Lustrinelli war vor der WM da und er hat einen interessanten Satz gesagt, wo man geblieben ist. Er hat gesagt, ja, ich werde immer gefragt, ja, wie fährst du denn an? Mit welcher Elf fährst du an? Und dann hat er gesagt, ja, manchmal überlege ich mir fast eher, wie höre ich das Spiel auf, nicht wie fange ich es an. Bei den Deutschen gibt es ja die ähnliche Diskussion mit dem Dennis Undaf. Oder natürlich ganz andere Spiel, also andere Spielerposition. Und dort ist der Christian Streich als Experte im ZDF, also ehemaliger SC Freiburg-Trainer. Und dann hat einer gesagt, ich weiß nicht mehr, gesagt, ja, aber den muss man jetzt bringen, er schießt so viel Goal, der muss jetzt spielen. Und dann hat Christian Streich gesagt, nein, der muss nicht. Weil der Nils Petersen bei mir bei Freiburg, ich habe ihn immer nur als Joker gebracht und er ist ein Nationalspieler geworden, so. Aber eben, ich finde Stürmer und Mittelfeldspieler ist schon nochmal eine andere Position, wenn man so über das redet.
Ja, also das ist es so. Ich finde, da musst du wie deine Spieler auch ein bisschen kennen. Es bringt natürlich nichts, wenn der Johann Mansambi nachher das ganze Turnier mit dem Letsch umeinander läuft, weil du ihn jetzt nicht bringst. Das ist dann auch Konter. Also du musst ihn schon bei Laune behalten und musst ihm sicher im Gespräch erklären, falls er nicht spielen würde, warum das ist. Und ihm das Gefühl geben, dass er auch wirklich der wichtige Spieler ist, der er ist in meinen Augen. Und das ist schon auch nicht knifflig und das darf man nicht unterschätzen. Also der Nazi-Trainer ist nicht einfach, ja, da sind meine 11 mit denen spielen, da sind meine 5, die ich bringe. Also du musst ja dann alle gewisse Linien bei Luna behalten, weil du, ja, hoffen mal, in einem langen Turnier brauchst du dann schon einfach alle.
Das ist ja auch so etwas Spannendes, Hierarchie, Teamhierarchie, oder? Also die Mannschaft ist ja sehr... Seit langem zusammen der Kern, also jetzt ist der Goalie ist gewechselt worden, aber es ist so, also Granit ist das Epizentrum, wo sich alles drum herum dreht eigentlich. Und jetzt kommt so ein Spieler, wo man merkt auch, der spricht das Publikum an, oder? Mir erinnert es ein bisschen an, wo der Breel hat auch beim FCB shooten und dann relativ schnell in die Nationalmannschaft gekommen ist. Die Leute haben den Breel gesehen und der ist damals auch noch auf dem Flügel, hat man auch das Gefühl gehabt, müssen sie umeinander galoppiert und hat den Körper reingeworfen und einfach bei jeder Aktion hat man zumindest das Gefühl gehabt, es kann etwas passieren. Es ist nicht jedes Mal etwas passiert und die Leute haben sich sofort verliebt in den. So ein cooler Spieler. Und beim Johann Mansambi hat man jetzt das Gefühl, es passiert ein bisschen etwas Ähnliches. Oder vielleicht passiert es auch nur mehr, das ist schon möglich und ich tue es auf die anderen Leute projizieren. Aber wenn du jetzt in so einem Nazi-Kader inne bist, oder? Und dann kommt plötzlich ein und dem sein Stern stickt und du merkst, die Leute mögen da, das verändert ja etwas auch in der Hierarchie. Und dann gibt's in der 97. Minute eine Penalty. Und er könnte zum drittjüngsten Hattrick-Schütz von der WM-Geschichte werden. Hinter einem Pelé und einem Deutschen, wo ich mir den Namen aufgeschrieben habe, irgendwie auf einem Zettel, aber jetzt, was ich nicht mehr finde, aber das war irgendwie 1934 gewesen. Und der Granit sagt, nein, weisst, auf der Penalty-Liste bin ich zu oberst und den mache jetzt ich.
Wissen wir das?
ob er das so gesagt hat.
Direkt. Wissen wir das? Also wissen wir, dass der Johann Mansambi nicht gesagt hat, hey, ich will ihm gar nicht schiessen, ich kann da nicht.
Er hat ihn gefragt, ob er schiesst. So hat er es erzählt nach dem Match. Er ist zum gar nicht gegangen und hat gesagt, du schiessest du. Was ja eine sehr schwitzerische Art ist, oder? Also ein Deutscher wird nicht merken, dass es die Bitte ist, könnte ich ihn schiessen. Aber für einen Schweizer ist es schon relativ fast direkt, du könnte ich echt.
Ja. Also ich sehe den Punkt, aber ich glaube, der Granit war auch auf einer Mission, hat man nachher beim Torjubel gesehen. Also hat andere Gründe gegeben. Ich glaube nicht, dass er jetzt einen Mansambi seinen Moment hat wollen nehmen in dem, sondern er hat glaube auch einfach wollen zeigen, hey, ich bin noch der Chef und auch ich habe noch irgendetwas zu beweisen, gewissen Leuten, wem auch immer.
Tobi, mein Chef, oder?
Also wem auch immer spielt ja keine Rolle, aber also Geste nach beim Torjubel ist relativ klar gewesen. Darum darf man da nicht zu viel rein interpretieren. Ich glaube nicht, dass das zwischen ein Problem zwischen Mansambi und Xhaka ist oder so, sondern einfach der Granit hätte den nie hauen und in meinen Augen ist das auch sein gutes Recht.
Also man kann ja auch sagen, es ist auch okay, dass man
sagt... Er hat auch getroffen,
ja. Das hilft in der Argumentation immer. Man kann sagen, es ist okay, ein Junge muss jetzt auch noch nicht gerade einen Hattrick machen, oder?
Also ich finde, über die Diskussion können wir sein, weil der Granit hat, wie viele Länderspiele? 100?
48, hat er gesagt, 100, nach dem Match. Und dem Mann hat es richtig gezählt.
Wenn er die anderen Spiele nicht geschossen hat, haben wir immer gesagt, oder die meisten haben gesagt, er übernimmt keine Verantwortung. Ja, ich glaube, das ist ein Leader, das ist ein Ketten, er nimmt die Verantwortung. Ja, und das ist völlig okay.
Lasst uns doch noch ein bisschen über die Taktik vom Murat Yakin reden, beziehungsweise an Herangehensweise, sondern vielleicht jetzt auch im weiteren Verlauf vom Turnier wird nehmen. Die kennen den beide gut. Fabian, du hast ihn als Nazi-Trainer gehabt, aber du hast ihn vor allem auch als Club-Trainer gehabt. Und wenn ich so, was ich gesehen habe, weil die Elf das spielen gegen Bosnien, habe ich gedacht, okay, eigentlich mit dem Breel, Embolo und dem Dan Doi, jetzt zwei wirklich offensive. Und der Rest ist schon eher, es ist sehr so, wir wollen auf jeden Fall das Spiel nicht verlieren. Was, wenn man die Gruppenausgangslage anschaut, ja auch korrekt ist. Also verlieren willst du das Spiel nicht, oder?
Der Fabian Rieder kann man auch als offensiv
zählen. Aber mit einem grossen Herz für die, du beim Fabian Rieder weisst, er wird den richtigen Anlaufwinkel wählen, er wird gegen den Ball Retour säckeln, oder? Also,
ja, das schon, aber trotzdem hat er seine Stärken in der Offensive. Der zähle ich definitiv zu der Offensive.
Okay. Aber beim FCB habe ich das Gefühl gehabt, wie bei Murat, ein schönes Unentschieden hat er eigentlich auch noch gut gefunden.
Also, hat er nie so gesagt. Und haben wir, glaube ich, auch nicht viel gemacht. Ich weiss,
Haben wir viel gemacht?
Ja, habe ich nicht mehr so gesehen, das habe ich rausgelöscht. Nein, aber das ist so ein bisschen, das zieht er jetzt schon seit Ewigkeiten gefühlt. Immer ein bisschen, dass man das vorwirft, dass er halt ein Innenverteidiger war und auf defensive erster Linie bedacht ist. Ich sehe das überhaupt nicht. Also ich finde es ein sehr... Man sieht seine Handschrift extrem in dieser Mannschaft. Also ich ganz wenige Mannschaften der WM, wo ich sage, hey, da siehst du jetzt einfach den Trainer, den Einfluss von ihm und der Ballbesitzfußball, wirklich sehr guter Ballbesitzfußball, wo die Schweiz im Moment spielt, ist schon zu grossen Stücken Sinnverdienst. Ganz viele Schweizer, die jetzt würden sagen, ja, aber das ist ja langweilig, wenn man nur immer hin und her spielt, Retour und nicht vorwärts. Für mich zum Schauen finde ich es sehr, sehr cool. Vor allem taktisch sehr, sehr cool. Und das würde ich ihm, also ich habe zumindest nicht so erlebt, dass er gesagt hat, hey, ein gutes Unentschieden ist besser als kein schöner Sieg. Also das hat er mir nie so gesagt.
Die Handschrift von Murat,
wo bist du sie? Wo ich gesehen, es gibt immer Phasen. Aber der Murat, ich durfte mit ihm spielen, wir haben selber in der jungen Zeit von Basel haben wir zu GC geholt. Er denkt, aus einem Zentrumspieler, ob er jetzt ein Sechser oder Innenverteidiger war, er denkt, das Zentrum muss zu sein, hinten muss null sein, sind wir wieder beim Unentschieden und nach vorne, wenn wir können spielen, spielen wir und sonst gehen wir schnell in die Tiefe. Aber seine Handschrift geht schon über das defensive gut Verhalten. Es kann manchmal auch 10 Meter weiter vor, aber er will die Kompaktheit im Zentrum haben und die zieht er auch durch. Und das ist die Handschrift von ihm.
Ich habe, stelle immer wieder mal eine andere Frage, aber weil jetzt eben du hast mir schon etwas erzählt, das letzte Mal, jetzt frage ich dich noch. Es wird mir immer noch gesagt, jeder Match wird so exakt vorbereitet, oder? Also, aber jetzt als Nazi-Trainer haben wir doch ein bisschen länger Zeit als Club-Trainer. Was sind denn so, weißt du, mehr als Laie denken, ja, man sagt genau, der linke Außenverteidiger, der läuft immer so und dann musst du das machen. Also, was sind so Sachen, wo ein Trainer jemandem mitgibt aufs Feld, wo dann eben entscheidend sind, aber vielleicht nur ganz kleine Sachen sind?
Also ich finde, das gehört aber eigentlich auch zum Job dazu, dass man seine Mannschaft so vorbereitet, dass es so wenig Überraschungen wie möglich gibt. Ich glaube, ich als Spieler habe es immer geliebt, wenn ich auf den Platz gelaufen bin und ich habe gewusst, hey, in dem Moment muss ich vielleicht das machen und der Gegner macht jetzt vielleicht das, aber dann haben wir schon eine Lösung drauf gehabt. Also ich bin immer sehr, sehr gern vorbereitet gewesen, auf den Match. Und mit der also es ist jetzt nicht so, dass der Muri oder irgendein Videoanalyst jetzt zu jedem Spieler geht und sagt, hey, da 10 Minuten Video von deinem Gegenspieler, der macht das und das, sucht er eine Lösung, sondern man schaut, wie der Gegner hinten raus spielt, man schaut, wie sie pressen. Das sind so die zwei Hauptpunkte. Dann vielleicht irgendetwas Spezielles, ein Umschalten, wo der Gegner speziell macht, dass man da ein bisschen aufpasst. Und nachher ist es dann auch jedem Spieler individuell, wenn er etwas will, sagen, hey, schau, mein Gegenspieler ist, kannst du mir irgendetwas zeigen, was der so macht, dann hat es die Leute umeinander, die das machen, aber sonst, im Großen und Ganzen schaut der Muri, dass man einfach gut vorbereitet ist und keine grossen Überraschungen hat, glaub's.
Wenn wir schnell auf Kanada schauen, damit wir jetzt nicht die ganze Aufstellung oben runterrattern, aber, Kanadier spielen logischerweise darum, ein Unentschieden reicht nicht, zum Ersten bleiben. Sie spielen darum, um in Vancouver zu bleiben, in ihrem Heimstadion. Das Erste haben sie in Toronto gespielt und der Rest, wenn sie jetzt der Erste wieder bleiben, würden sie nochmal zwei Matches in Vancouver machen. Wenn die Schweiz Erste wird, wäre es die Schweiz. Jesse Marsh, US-Amerikaner, der erste Amerikaner, der kanadischer Nationaltrainer geworden ist, sehr expressiv an der Seitenlinie, hat irgendwie offensichtlich mehrere Torjubel einstudiert oder vielleicht kommen ihm die einfach spontan oder er spielt viel Fortnite oder ich weiß es auch nicht. Red Bull Schule, sehr eindeutig, also wenn man sich Fußball anschaut, sehr, sehr physisch, sehr schnell, im Moment bei den Kanadiern recht flügelbetont. Was erwartest du von der Kanadier, Giri?
Ja, du hast jetzt gerade alles gesagt. Das
ist gut, dann gehen wir weiter.
Nein, sie sind physisch athletisch, das ist ihr Spiel. Technisch sind sie nicht so stark wie unsere Nationalmannschaft. Und darum müssen wir hier den Punkt dagegen haben. Wir müssen wissen, sie wollen in Vancouver bleiben. Ja, wie du gesagt hast. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch in Vancouver bleiben und vor allem 2-3 Tage länger können pausieren. Und da braucht es schon wieder eine Topleistung. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dagegen haltet und wieder athletisch das, was wir schon vor der Bosnien geredet haben, wir müssen dort auf dem Top-Level sein, weil Fußball spielen können wir. Das ist überhaupt keine Frage. Das immer, hat der Fabian schon vorhin gesagt. Wir sind eine sehr interessante technische Nationalmannschaft. Aber wo wir nicht nachlassen dürfen, im Athletischen, im Physischen und im Taktischen.
Ich habe das Gefühl, wenn ich die Kanadier so anschaue, ich habe sie vor 4 Jahren an der WM schon recht lustig gefunden. Also ich schaue denen gern zu. Weil der Grundsatz ist, wir gehen führen, egal was, egal wer. Ich finde, sie haben in Katar dort auch ein bisschen Pech gehabt in gewissen Matchen. Oder sie sind vielleicht auch noch naiv gewesen. Sie haben also beim ersten Spiel gegen Bosnien, hat es auch so Szenen drin gehabt, wo man denkt, ja, es fehlt einfach nur so ein bisschen etwas Letzte, dass vorne der Ball dann eben reingeht. Sie erspielen sich recht viele Chancen. Gleichzeitig habe ich wie so, ich sehe die Schweizer sich aus dem Pressing rausspielen von Kanada. Und dann müsste der Breel eigentlich etwa 2-mal allein auf den Goalie laufen. So.
Ja, das wird wahrscheinlich der Plan sein von Muri, so in etwa. So einfach wäre es. Es wird interessant sein, um zu sehen, ob der Jesse March wirklich zu 100% da an seiner Philosophie festhält. Der Schweiz würde, glaube ich, rechte Karten spielen, wenn die voll drauf gehen, hinten ein bisschen Harakiri, ist jetzt übertrieben gesagt, aber mit Risiko werden spielen, das könnte uns durchaus in Karten spielen. Ich erwarte sie ein bisschen verhaltener, einfach und denken, dass sie den Schweizer schon ein bisschen kommen lassen und warten, dass wenn sie den Ball gewinnen, dass dann mit beiden Flügeln, mit dem David vorne, dass sie dann können so ihre Aktionen starten. Also, ich, wird interessant gewesen, ob er da wirklich zu 100% als im Plan feststellt, weil er meiner Meinung nach wäre das super für uns, wenn er das will machen.
Meiner Meinung nach auch. Ich glaube, er macht's.
Ja, also das spricht auch für das Selbstvertrauen von ihnen. Wenn er natürlich sagt, hey, wir sind besser als die Schweizer, wir ziehen unser Ding durch, dann soll er das gerne machen. Ich habe volles Vertrauen in unsere Jungs, dass die das da den Platz 1 können sichern.
Das Lustige ist ja, während einer Weltmeisterschaft, man kann wahrscheinlich, wenn man die nationalen Zeitungen von jedem Nationalteam aufmacht, überall sind ja eigentlich die gleichen Geschichten, oder? Also, man hat entweder den Stürmer, der nicht trifft, oder einen, der unbedingt shooten müsste, der Jonathan Davis von Juventus Turin, wo glaub's, aber einfach unter dem Juve-Fluch, der seit ein paar Jahren herrscht, leidet, dass jeder, der zu Juve geht, wird einfach hat als nächstes eine grotte Saison, hat keine gute Saison gespielt in der Serie A, aber vorher ja in der Ligue 1 hat er ja, weiss nicht, also Dutzende von Goal geschossen. Wahnsinnig kritisiert worden, nach dem Bosnien-Spiel, weil er irgendwie zwei Chancen, und ich jetzt gefunden habe, ja, also ich hätte es sicher nicht gemacht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob jeder WM-Sturm, die sonst gemacht hat, nicht gemacht hat. Jetzt hat er einen Hattrick gegen Katar, also sie haben 6-0 gewonnen gegen Katar, die haben auch noch zwei rote Karten gehabt. Es war doch ein Match gewesen, wo man das Gefühl hat, wo, also Katar hätte man wahrscheinlich auch können schlagen als Schweiz im ersten Spiel. Nein, ist für mich die... Ich habe es vor der WM gesagt, ich stand dazu, ist für mich die sicher das schlechteste Team an dieser WM mitmacht, Katar. Aber...
Du, okay, ja, ich akzeptiere die Meinung.
Vor 4 Jahren war ich beim Eröffnungsspiel gesehen, es ist schrecklich. Ja. Dann ist aber in der zweiten Halbzeit die Szene, ich habe das iPad weggelegt und habe dann aber immer gehofft, sie zeigen sie nicht nochmal. Ismail Kone, Schienbeinbruch, Grätschi von hinten. Und man hat es wirklich so, zum guten Glück ist es eine Szene, die weit weg gefilmt war und man hat es in dem Moment innen gesehen. Und Jesse March brüllt dann auch noch so ins Aussenmikrofon: he broke his leg. Das war ein wichtiger Spieler für sie im Zentrum. Das macht auch etwas mit dem Spiel. Also, Jonathan Davis hat auch nach dem Match gesagt, ja, der scheint, gut, jetzt kann man sagen, sagt man immer, ist ein guter Kollege, aber er scheint nicht nur ein Zentrumspieler gewesen zu sein auf dem Feld, sondern auch im Team innen. Es scheint so ein sehr herzlicher, warmer Mensch zu sein, der so Spieler zusammen hat. Was kann das mit einer Mannschaft machen, wenn so mitten in einem Turnier so ein Spieler auf dem Platz aus dem Turnier gerissen wird?
Ja, was kann da machen? Im ersten Moment, ja, traurig. Von der Verletzung her. Da fehlt dir die Person, der Spieler. Ein wichtiger Spieler. Aber da wäre ich sehr vorsichtig, was danach passiert. Weil die Operation ist gut verlaufen. Er ist wieder zurück zur Mannschaft, ins Hotel. Und das gibt auch wieder Energie für die anderen. Und ich glaube, auch wenn er jetzt nicht mehr dabei ist, aber in der Kabine und auf dem Platz werden die anderen alles oder noch mehr für ihn noch geben. Und das ist für die Spieler, die jetzt mitspielen dürfen, ist das eine riesige Motivation für ihn, für Kanada, aber auch für ihn, noch mehr zu geben.
Hat ja bei Österreich so, der David Alaba hat ja mal so den nicht spielenden Captain gegeben, oder? Während der Euro, der war immer mit den Krücken unterwegs gewesen. Aber das ist natürlich, die Verletzung ist vorher passiert. Ich glaube, für die Kanadier ist klar, die wollen Platz 1. Wären wir eigentlich Platz 1? Also wir. Will die Schweiz eigentlich Platz 1? Also ich habe schon aufgehocht, Giorgio Contini hat bei der letzten Sendung, die wir zusammen hatten, erzählt, wie sie eigentlich gejubelt haben an der Euro, also heimlich, wo Deutschland noch das 1-1 schießt und was bedeutet, dass sie nicht gegen Spanien im Achtelfinale können shooten, sondern gegen Italien. Eben die Ausgangslage ist, bei einem Sieg sind wir, ist die Schweiz Erste, dann ist wahrscheinlich, also dann kommt so die, man hat irgendeinen Dritten, oder? Algerien, Iran oder Ägypten sind zur Auswahl. Dann kommt vielleicht der zweite Satz im Tennismatch gegen Portugal oder Kolumbien und dann Argentinien. Und wenn man Zweiter wird, ist zu 77%, habe ich dich ausgerechnet.
Südkorea, oder was?
Südkorea, genau. und dann vermutlich der Sieger von Holland gegen Marokko und dann Frankreich oder Deutschland, also vermutlich Frankreich. Macht das einen Unterschied? Also kann man da jetzt, also ich
könnte es also rein sportlich also macht das überhaupt keinen Unterschied. Natürlich, wenn dann wieder Portugal hast, weiss ich nicht, ob mega happy bist, aber ich glaube, dass das in dieser Vorbereitung keine Rolle spielt. Also ich habe aber gelesen wegen Logistik und so. Ich glaube, da machst du mehr Sorgen wegen der weiten Reisen und so, dann. Aber am Schluss bist du Fußball, du willst den Match gewinnen. Und ich bin mir sicher, sie werden alles dafür tun, um den Match zu gewinnen. Unabhängig. Ob jetzt jeder im Staff das cool findet, wenn du am Schluss Gruppenerster bist. Ich muss sagen, als Zuschauer wäre mir lieber Zweiter, weil die Anspielzeiten einfach von der nächsten Runde ein bisschen angenehmer wären. Aber ich würde jetzt nicht meinen Kollegen darüber schreiben, hey, verlieren bitte den letzten Match, dass ich ein bisschen länger schlafen kann am Morgen oder so. Also, da hört es dann schon auf.
Also, du mich fragst, Florian, willst du Gruppensieger werden? Das ist für mich in dieser Gruppe Pflicht. Ich will Gruppensieger werden. Ja, wir sind eine Nationalmannschaft, die stark ist. Wir in den letzten Jahren wirklich starke Turniere mitgespielt. Und unser Captain, das ist ihm seine Meinung, sagt, ich will Weltmeister werden. Dann wollte ich aber auch Gruppensieger werden. Und dann habe ich 2-3 Tage länger und ich kann mich erholen. Aber das Herz und die Leidenschaft muss sein, den Match zu gewinnen.
Also von der Logistik her wär's sicher besser. Also man könnte gerade in Vancouver bleiben, hat die nächsten, also 16-Final, ich bin der arrogante Schweizer, der ist ja im Fußball bekannt, da überspringe ich, dann bleibt man auch gerade noch für das Achtelfinale auch noch in Vancouver. Und dann ist es ja wirklich so geplant, eigentlich, dass die Kanadier Erste würden, so, und die im Final würde man dann schön Zeitzone um Zeitzone in Osten wandern. Also, es ist so, die Stadien sind wirklich so, du denkst, okay, der den Matchplan gebracht hat, hat wirklich gedacht, okay, der von dieser Gruppe, falls es Kanada sollte schaffen, ist wirklich schön. Bei den anderen hüpft man ein bisschen hin und her. Man geht dann mal recht in den Osten und dann wieder zurück in den Westen und dann, aber, also, wir rechnen jetzt noch nicht ganz bis im Final durch. Wie spielen wir denn gegen Kanada? Also, meine völlig absurde Betrachtungsweise ist die. Eigentlich müsstest du jetzt durchwechseln. Weil entweder gewünscht, dann ist eh alles super und hast die zufrieden gemacht, die auf dem Platz waren. Und du hast 7 Tage bis zum nächsten Spiel, weil das ja durch den Spielplan ja völlig verrückt ist. Oder du gewünscht nicht, dann bist du Gruppe 2., dann hast du aber nur 3 Tage, aber deine Stammspieler sind erholt. Und das ist ja, nachdem wir 1-6 verloren hat, 2022 gegen Portugal, ist ja die grosse Lehre gewesen, die der Verband ausgezogen hat, nicht, man nimmt 2 Rechtsverteidiger mit, und das macht man grundsätzlich nicht, man nimmt nur 1 Rechtsverteidiger mit, sondern man ist müde gewesen. Portugal hat damals im letzten Gruppenspiel von der WM, sie schon qualifiziert gewesen sind, ich glaube, es sind irgendwie 11 oder 10 Wechsel gemacht und hat nachher wieder zurückgewechselt und dann sind sie viel fitter gewesen als die Schweizer. Also müssen wir schauen, dass man in dem 16-Final fit ist.
Also so einfach ist es dann doch nicht. Also ich war dabei. Es ist die Hälfte der Mannschaft einfach krank im Bett gelegen. Okay, also ja, das hilft auch nicht. Das ist semi-optimal gewesen, muss ich auch sagen. Aber ich gebe dir sonst eigentlich auch recht mit dem, was du vorher gesagt hast. Du hast entweder Pause von diesen Stammspielern quasi, aber wenn jetzt einer einen riesen Match macht, du wechselst durch und einer macht einen riesen Match, was machst du denn? Nimmst du ihn wieder raus. Oder sagst du, jetzt hast du es verdient. Dann machst du aber den anderen hässig, den du jetzt geschont hast, und dann bringst du ihn nicht mehr. Also, am Schluss kannst du es machen, wie du willst. Er muss das Gefühl haben, was braucht die Mannschaft. Also, gar nicht, wird er nicht rausnehmen, auf keinen Fall. Manu Akanji wird er auf keinen Fall rausnehmen.
Gut, also, so naiv bin ich nicht. Also, ich hätte jetzt nicht 11 neue okay. auf den Platz gestellt. Weil man muss, also, ich glaube, wenn man den Granit rausnehmen würde, und der hat im 16-Final nicht das 150. Länderspiel, ich glaube, das wäre für die Grundatmosphären im Camp nicht förderlich, oder? Nein, ich hätte jetzt schon um die Achse um. Okay. Es gäbe ein paar Möglichkeiten.
Also. Es gäbe ganz viel, aber ich glaube, sie sind so viele Staff-Mitglieder, die alle genau anschauen, wer hustet einmal mehr wie sonst oder bei wem läuft die Nase ein bisschen nach dem Flug und so. Ich bin gespannt. Also, aber ganz ehrlich, ich würde nicht viel wechseln. Einfach, also, weil ich sage, es funktioniert ja. Es hat die ganze Quali durch eigentlich funktioniert, mit deren Aufstellung, wie sie gegen Bosnien gehabt, mit Ausnahme von Michel Ebischer, glaube ich, ist das so die Mannschaft gewesen. Darum würde ich eigentlich plus minus so weitergehen. Aber Giri hat vielleicht eine andere Meinung.
Nein, ich glaube, Fabian, ich glaube, Defensive wird er nicht umstellen. Glaube ich nicht. Wenn er etwas umstellt, dann höchstens auf den Flügel. Ein, zwei Varianten, aber nicht gross. Ich glaube nicht, dass er, und zu Recht, wir haben gerade Anfang Sendung, hat der Fabian gesagt, die ersten 60 Minuten haben sie einen guten Fußball gespielt. Und dann sind auch Leute auf dem Platz, gewesen, die Leistung gebracht haben. Wieso müsste er ändern? Und immer das mit dem Hinterkopf schonen und das und jenes, da wäre ich sehr vorsichtig. Also, ich glaube nicht, dass er die Abwehr und die zwei Sechser wird ändern.
Wir haben so ein Tool bei uns beim Blick, auf blick.ch, wo man selber seine Aufstellung machen kann. Und dann kann man schauen, was haben die anderen Userinnen und User so aufgestellt. Wir haben jetzt mal die Aufstellung aus dem Bosnien-Spiel 3 gemacht. Jetzt, wenn dir Nationaltrainer wärt, dann müssen wir nicht sagen, wie der Murat wird aufstellen, sondern wie dir würdet aufstellen. Aber Fabian, du hast eigentlich gesagt, wir können eigentlich die 11 einloggen. Ist die...
Ja, ich habe mir jetzt noch mal kurz überlegt. Ich könnte mir gut vorstellen, einfach so, weil ich so den Gesichtsausdruck von Ruben Vargas gesehen habe, wo er eingewechselt hat. Er war nicht, glaube ich, mega happy gewesen, dass er nicht gespielt hat. Und ich glaube, da musste Muri vielleicht ein bisschen aufpassen, ihn jetzt noch mal rauszulassen. Weiss ich nicht, ob es dann eben kontraproduktiv ist. Es hat super funktioniert. Ob es zweimal so gut funktioniert, weiss nicht. Ich würde... Und der Misch, mag mir das verzeihen, ist ein sehr guter Kollege von mir.
Wo da noch im Zentrum ist, aber
das genau, falsch. Genau, ich könnte mir gut vorstellen, dass da der Ruben Vargas für den Michel reinkommt und dann der Fabian Rieder ins Zentrum reinrückt. Und dann haben wir quasi die Aufstellung von der Quali wieder, wie sie größtenteils genau so rum. Und dann hast du mit auf der linken Seite hast du Dan, wo die ganze Seite quasi auf und ab säckelt, mit dem Backup Ricci hinten dran. Und auf der anderen Seite eben hast du mit dem Vargas, der kann reinziehen kann, du hast den Wittmer, der dann hinterlaufen kann. Meiner Meinung nach sehr flexibel und ich denke, ich würde wahrscheinlich jemanden so aufstellen.
Genau, für die, die uns nur hören, also es ist der Gregor Kobel ist im Goal, dann ist rechts Silvan Widmer, dann Nicole Wedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, dann Doppelsechser, wahrscheinlich Düschlet auch, Granit eher links und Remo Freuler eher rechts, oder?
Am Schluss ist der Granit in der Mitte und
Schluss
der Remo
ist Granit dort, wo er will. Also. Ist der Granit dort, wo er will und der Remo schaut, genau. wo er ran müsste.
Genau.
Gut. Und dann ist auf dem rechten Flügel der Ruben Vargas, im Zentrum der Fabian Rieder und links der Dan Doyen, vorne der Breel Embolo. Giri, du willst eigentlich den Mansambi drin haben? Dann müsstest du den Rieder rausnehmen, oder wann würdest du opfern?
Ich würde in der Mannschaft 2-6 so lassen, Rieder als Zehner verstehen die Ball. Ich würde ihm eine neue Pause geben. Entweder der Okafor oder Mansambi auf der Seite.
Okafor ist natürlich ein Name, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Oder? Also es ist ja der verlorene Sohn, der wieder zurückgenommen worden ist ins Schoss von der Mannschaft. Bei ihm war das Problem, er hat an der Euro nie geschüttet. Ich glaube, nicht alle haben das Gefühl gehabt, dass er das wahnsinnig sportlich genommen hat. Dann hat es ein klärendes Gespräch gegeben zwischen ihm und Murat Yakin, wo er auch gesagt hat, dass er das extrem geschätzt hat, dass der Murat zu ihm gegangen ist und das ausdiskutiert hat. Aber trotzdem, ich meine, er kommt aus einer... Also, wenn man in England die Formkurven anschaut von ihm und vom Ndoye, dann sind die ja gerade gegenseitig, oder? Also, der Dan ist gut gestartet und nachher ist es wahnsinnig schwierig geworden. Noah ist über und hat am Schluss super geshootet. Und die englische Fußballpresse ist jetzt nicht so, dass sie jeden Schweizer gerade hochjubelt, wenn der mal auf dem Platz umeinander läuft. Und der ist richtig abgefeiert worden, hat natürlich auch wahnsinnig viel Goal geschossen. Wie geht man mit so einem Spieler um, Fabian? Also, dort muss man wahnsinnig gut erklären, warum. Nein, jetzt haben wir das dritte Spiel, eigentlich so richtig drauf ankommt sie eigentlich nicht. Und du bist aber trotzdem wieder auf der Bank.
Ja, gut, der Noah wird sich hüten, um irgendetwas zu sagen nach dieser Euro.
Du meinst, er hat so eins auf den Deckel bekommen, dass es...
Also es wäre wirklich auch nicht so gescheit, wenn ich glaube, bei ihm schaut man schon extrem genau an. Ich denke, dass der Muri mit ihm sicher aber auch im Austausch ist. Ich habe... ein bisschen Gefühl, bei dieser Aufstellung mit dem Noah Okafor links, habe ich einfach ein bisschen Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob der Noah Okafor die ganze linke Seite so abdecken kann, wie das der Dan macht. Weil der Dan ist manchmal, wenn sie mit 5 den verteidigt haben, ist er wirklich linker Verteidiger gewesen. Und das ist der Noah tendenziell eher nicht. Ich habe mit Noah eher das Gefühl, dass er vielleicht, wenn sogar ganz vorne für den Breel dann könnte zum Einsatz kommen. Ja, kommt ein bisschen darauf an, halt wie Kanada eben, wie man den Match vorbereitet. Wenn man sagt, hey, wir brauchen einen schnellen, dann würde ich dann eher den Noah Okafor als Sidi Itin jetzt bringen. Gegen Bosnien hast du vielleicht einen Tank vorne rein gebraucht, um dort den Sidi eingewechselt. Also da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das dann so wär funktionieren würde. Aber der Noah ist eine absolute Alternative. Ich meine, Premier League, die beste Liga der Welt, gut performst, hast du sportlich gesehen alle Rechte von der Welt, um zu sagen, hey, ich will spielen.
Eben, es geht gar nicht nur um die Stimmung, sondern also eigentlich einfach aufs so blöd gesagt, bis aufs Anrecht, oder? Aber ist das klar, wenn man in eine Nationalmannschaft geht, man geht wie so, also man kommt ja in einem Nationalteam, sind ja normalerweise nur Spieler, wenn es gut läuft für die Schweiz, wo Leistung bringen in ihren Clubs und so. Also können wir ja alle mit dem Anspruch, da etwas können zu machen. Muss man da auch wie abgeben an der Garderobe, wenn man in die Nazi einrückt? Gibt es so ein Körbli, weißt du, wie so, wo man das Handy reinmacht oder und Anspruch auf gewisse Spielminuten?
Nein, es geht ja gar nicht um das, sondern es geht darum, du wirst nur Erfolg haben in so einem Turnier, wenn alle miteinander das klare Ziel haben. Wir brauchen alle miteinander, ob es jetzt eine Minute, hat er schon vor dem Bosnien-Spiel gesagt, und der Fabian sagt das genau Gleiche. Er könnte auch Stürmer spielen, der andere kann linken. Also wir haben Alternativen, wo du weißt, wenn ich jetzt in die WM gehe, A, habe ich Freude, B, habe ich Leidenschaft, A, habe ich das Herz für die Nationalmannschaft, und ich muss mit dem können umgehen, dass ich nicht immer spiele. Und wenn ich spiele, gebe ich alles. Das muss das Ziel von jedem sein im Kopf finden. Und sonst musst du nicht einrücken.
Aber es geht ja doch, also es rücken ja durchaus Spieler ein, wo das ja trotzdem nicht so ist, oder? Also ich
ja, aber weißt du, es gibt Spieler, die haben schon gewisse Turniere mitgespielt. Und wir haben jetzt nur Okafor, der auch ein Problem hatte, wie er sich verhalten hat, weiss ich nicht, ich bin nicht dabei gewesen. Der Muri hat mit ihm diskutiert. Und dann musst du aber auch wissen, ja, ich kann jetzt nicht weiss, was verlangen. Der Fabian hat vorhin nur eine Andeutung gemacht. Es sind Sachen ja passiert. Also, dann muss ich kommen, ruhig bleiben, Leistung im Training und wenn ich die Chance bekomme, Vollgas. Wenn ich in Leeds Ende der Saison spielen, das haben andere auch.
Wer will sehen, wie es gehen kann in Teams, wo es nicht so läuft, ich empfehle es sehr, auf der ARD ist eine Dokumentation über die WM 1994 Mannschaft von Deutschland. Top. Das ist, aber das Scheitern eigentlich ab dem ersten Training irgendwo. Sie sind irgendwie in einem Trainingszentrum in Deutschland, wo sie sich zu dritt das Zimmer teilen müssen. Und es kommen dann so, Effenbergs und Baslers und Matthäus und finden so, ja, es ist jetzt nicht genau der Standard, den ich mir sonst gut will. Aber es ist sehr, sehr empfehlenswert. Und ich hoffe nicht, dass es im Schweiz, also ich weiss, das Hotel ist besser, was sie haben im Moment. Und ich hoffe nicht, dass es so die Strömungen gibt, wo's dort gegeben hat.
Nein, gibt's ganz sicher. Also das kann ich garantieren, dass gibt's. Es gibt. Ich kenne die Mannschaft zum Glück relativ gut und alle Spieler dort drinnen. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Charaktere und es ist ein mega guter Mix. Ich glaube, mit 11 Granit Xhakas würden wir nicht so gut sein wie mit dieser Mannschaft. Genauso würden wir mit keinem Granit Xhaka nicht so gut sein wie jetzt. Also von dem her ist es gut, hast du einen Remo Freuler nebenzu, der einfach super seine Arbeit macht, nicht gross rumposaunt, sondern einfach da ist, wenn es ihn braucht, eine super Ergänzung zum Granit ist. Und ich glaube, der Granit ist mega froh, hat er auch so einen Spieler, der geht direkt auf den Platz neben ihm. Also da muss man halt schon auch bei der Mannschaftszusammenstellung ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, gerade Engländer machen das oder haben das nicht so schlecht. Also Thomas Tuchel hat auch nicht die vermeintlich Besten in dem Sinn mitgenommen, sondern hat gesagt, hey, ja, da könnte Gefahrpotenzial sein, wenn ich einen Alexander-Arnold mitnehme und der spielt einfach nie, dann dreht er irgendwann durch wahrscheinlich. Und ja, der Erfolg bis jetzt gibt ihm recht. Mal schauen, wie es denn ist nach der K.O.-Phase.
Gibt es so Kit-Spieler im Team? Du kennst es gut. Weißt du, so Spieler?
Ich bin auch so einer gewesen.
Du bist so einer gewesen.
Ja, nein. Also, das gibt's auch. Also, natürlich muss die Leistung auf dem Platz stimmen. Du musst zuverlässig deine Arbeit verrichten. Aber es gibt tatsächlich, Ja, so die, die einfach mit allen ein bisschen auskommen, wo gutes Gespür haben für die Mitspieler, was die jetzt gerade brauchen, wie kann ich helfen und wo sich der Position bewusst sind. Christian Fasnacht zum Beispiel ist zum Beispiel Torschützenkönig geworden, von der Super League kann man sagen, aber immerhin Torschützenkönig. Den wirst du nie hören, Anspruch stellen, ja, ich muss jetzt von Anfang an spielen, aber wenn er reinkommt, gegen Jordanien ist er reingekommen, hat er gerade ein Goal geschossen. Du kannst dich auf so Leute verlassen. Und ich glaube, darum hat der Muri schon bei der Zusammenstellung geschaut, dass du so Spieler dann auch dabei hast.
Aber wer ist denn so jetzt von denen, die dabei ist, einer, wo weißt du, wenn er merkt, oh, da gibt es irgendwie Spannungen oder ich muss vielleicht mal zu einem gehen und sagen, du musst vielleicht mal ein bisschen Arbeit temperieren oder du, heute ist Training, bist du nicht so dabei gewesen? Was ist los?
Ja gut, es gibt dann nicht einen, der dann für alle zuständig ist, sondern du hast immer so die Grüppli und dann hast du den untereinander. Also wer man natürlich immer wieder vergisst und seit Ewigkeit ist der Nico Elvedi, weil der gefühlt seit 20 Jahren in der Innenverteidigung Stamm spielt. Gefühlt noch nie ein Interview gegeben hat nach dem Spiel oder so aber einfach immer da ist. Und so Spieler dürfen wir nicht uns die enormes Gewicht. Wenn er dann mal irgendetwas sagt, dann hören ganz sicher alle zu. Die sagen, oh, jetzt muss wirklich irgendetwas falsch gelaufen sein, dass der etwas sagt. Oder ein Sile Wittmer auch, wo so rausposaunet, sondern wo, ja, wie gesagt, zuverlässig sind, aber schon auch dann ihre Meinung können kundtun, vielleicht eben in einem Einzelgespräch unter vier Augen oder so, ja.
Jetzt ist das Wasser noch gar nicht angetastet worden. Wir gehen ins Trinkpause. Ich will noch schnell über die Trinkpause mit euch reden. Ich habe schon im ersten Match, muss ich sagen, ist es mir auf den Geist gegangen, als Fernsehzuschauer, weil es ein langsames Spiel war und dann ist auch noch eine Trinkpause gekommen. Es gibt Matches, die bei 19 Grad stattfinden oder in Stadien mit Klimaanlage, wo es Trinkpause gibt. Bei Katar gegen Kanada oder umgekehrt Kanada gegen Katar gibt es eben die schreckliche Verletzung in der 57. Minute, wo minutenlang logischerweise nichts passiert, weil man einen Spieler, der einen Schienbeinbruch hat, muss mal verarzten und dann vom Spiel vertragen. Aber nein, trotzdem, man shootet dann nochmal 5 Minuten und dann kommt die Trinkpause. Inzwischen ist es auch so, immer wenn die Trinkpause kommt, pfifft das Publikum. Also zumindest dort, wo die Europäer mitshooten oder die Argentinier haben es auch sehr. Aber mir ärgert dort eigentlich nur, dass es so unehrlich ist, dass man sagt, ja, das ist für die Gesundheit der Spieler. Nein, sag doch einfach, wir wollen noch 3 Minuten Werbung verkaufen. Weißt? Und dann kann man darüber diskutieren. Was mir aber viel spannender dünkt, ist die Veränderung vom Spiel. Oder? Also, Fußball ist ja, lebt ja erst mal davon, dass man immer ein bisschen schaut und passiert eigentlich nicht viel, aber man hat immer die Hoffnung, dass etwas passiert und jeder Unterbruch verhindert ja eigentlich, dass sich da etwas entwickelt. Aber gleichzeitig hat man jetzt Spiele gehabt wie, und Bosnien-Schweiz ist das beste Beispiel eigentlich fast gewesen, wo die Viertelspause krass das Spiel verändert haben, oder? Also, ich habe gefunden, die Schweizer haben wirklich sehr stark angefangen gegen Bosnien, auch wenn sie jetzt nicht viele Chancen hatten, aber man hat gesehen, sie kommen in Positionen. Bosnier wissen nicht, wo der Fabian Rieder gerade ist. Dann kommt die Trinkpause. Sergej Barbares hat entweder hat ein sehr gutes Näschen oder hat ein gutes Analystenteam. Ab dieser Trinkpause plötzlich ist der Strafraum wie vernagelt gewesen und man ist nicht mehr in Position. Und nachher genau das Umgekehrte, wo du, Fabian, vor der Sendung gesagt hast, und dann beklagt sich der Sergej Barbares, oder? Also auf Trinkpause, Murat macht Wechsel, das Spiel innerhalb von 5 Minuten komplett entschieden. Es verändert schon das Spiel, oder?
Also, klar. Das ist das Beste für den Trainer.
Also als Trainer muss man das eigentlich ja lieben.
Ja, oder? Mehr, du kannst 2x5 Trinkpause machen pro Halbzeit. Dann kommst du davon wie mein Hockey jetzt.
Das ist so, ja.
Für den Trainerstab, wunderbar. Für die Leute verstehe ich, das kommt dann in Spruch. Aber ja, ich habe dort auch Mühe. Aber für den Trainerstab, Trainer selber, Ivan Frey.
Ja, also das sehe ich. Ich vergleiche es tatsächlich auch mit dem Timeout im Eishockey. In dem Moment, dort gibt es ja noch Powerbreak und alles. Also es ist nicht so, dass es nur im Fußball so ist. Aber ich sehe den Punkt natürlich. Ich finde es auch nicht gut, dass man jetzt unbedingt dort muss 3 Minuten Werbung einschalten. Das nervt mich auch, ist ja klar. Oder wenn, dann kommuniziert das so. Aber man muss sich nicht darüber aufregen, dass ein Trainer dort nochmal kann. Das ist in anderen Sportarten gang und gäbe. Ich glaube, jeder oder in ganz vielen Ballsportarten gibt es Timeouts, wo der Trainer kann, etwas machen kann. Von dem her muss man sich nicht darüber aufregen, dass Gegner irgendwie Anpassungen macht oder so, sondern eher, ja, dass dann halt einfach meistens gerade ab in die Werbung geschaltet wird. Das ist dann halt einfach das, was wahrscheinlich Menschen nervt.
Ich habe jetzt auch noch gar keine Meinung zu dieser Taktik. Ich stelle einfach fest, das Spiel verändert sich. Oder? Und was ja...
Macht es aber dann eben interessanter. Du musst wieder neu reagieren auf etwas anderes. Das ist schon...
Das bin ich mir eben noch nicht ganz sicher. Macht es interessanter? Oder bricht es halt das, was im Fußball, also, und ich weiss, als Trainer, und vor allem du bist jetzt U16-Trainer bei Wiel, oder? Mhm. Natürlich, als Trainer probierst du ja immer das Chaos zu bändigen, wo die Sportart immer wird haben, hoffentlich, weil Füße halt nicht das Beste sind, um einen Ball fortzubewegen, und manchmal shootet man auch auf einem normalen Rasen, was so einen Hoppel hat und so, und es hat Wind, und es hat einfach zu viele Spieler auf dem Platz, dass man alles kann abdecken. Aber, Das lebt ja auch jetzt davon, dass man 45 Minuten lang als Trainer einfach nebendran steht und einfach denkt, bitte, wenn Innenpfosten, dann bei uns rein und beim Gegner raus und bitte, holpert der Ball nicht über den Fuß von meinem Innenverteidiger, wenn er gerade will den Rückpass spielen. Oder? Also, das, was der Trainer muss wahnsinnig machen, die Machtlosigkeit aussen ist eigentlich ja auch das, was die Schönheit vom Spielen ausmacht. Und jetzt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es cool finde oder ob
ich es total blöd finde. Ich habe einfach am nächsten Schritt. Stell dir vor, die Trainer kommen das Kärtchen über das Timeout-Kärtchen und dann können sie jederzeit einrühren und dann wird unterbrochen. Dann finde ich es dann schon auch so, weisst du wenigstens, hey, wirklich 22,5 Minuten plus minus läuft es dann und die Pause ist dann halt einfach. Und da ist mir immer noch lieber, wie gesagt, wie im Handball, wo gerade nach einem Goal kannst du das Kärtchen zücken, dann gibt es einen Timer, zum das Momentum vom Gegner stoppen. Da ist beim Fußball so weit sind wir zum Glück noch nicht. Da fände ich dann wirklich auch schade.
Aber und gleichzeitig finde ich es jetzt an dieser WM wirklich faszinierend, wie fest man kann ein Match verändern und wie taktisch gut geschult, dass die Spieler auch sind. Also weißt, man sagt ja normalerweise, ja, Clubfußball ist taktisch eigentlich weiter als Nationalteamfußball, weil du trainierst jeden Tag miteinander. Man kann, wenn der linke Außenverteidiger 32 ist und langsam wird, dann kauft man sich einen 19-Jährigen, der wieder schnell ist und so. Also ich rede jetzt von grossen Clubs, oder ich rede jetzt nicht von der Super League, wo der Trainer irgendwie muss schauen muss, dass er einfach ein paar Spieler hat, die irgendwie zusammenpassen. Aber jetzt finde ich, durch das alle die Spieler also super ausgebildet sind, kannst du als Trainer wirklich so Zeug machen, wo man früher wahrscheinlich nur davon geträumt hat, dass man sagt, ah, jetzt gehen wir in den Halbraum rein, oder du musst hier schauen auf den Deckungsschatten.
Ja, aber was hast du vorhin gesagt, Fabian? Wie viele Analysten haben wir in der Nationalmannschaft? Wie viele Leute hätten Muri, die Spieltüren beobachten? Und so eine Pause kommt ihm wunderbar. Klar, du kannst mir sagen, wir haben einen guten Lauf, ja. Warum muss ich jetzt gerade abbrechen? Für den anderen. Was haben wir jetzt Bosnien gemacht? Wir haben die Positionen geändert, ist Bosnien in die Schwierigkeiten reingekommen. Wie viel Mal, ob du, der Fabio und ich auch, ja, während einem Spiel in der Meisterschaft, haben gesagt, oh, der Trainer macht nichts, der müsste doch etwas machen. Du kannst nichts machen, weil das Spiel läuft. Es wird nicht unterbrochen. Und jetzt kommt eine Trinkpause, WM. Und dann kommst du Informationen über für den Trainer. Und du machst die kleine Positionsänderung. Das kann viel ausmachen.
Ich frage mich, also, hilft es wirklich, wenn alle rundum stehen? Oder, also, man könnte ja eigentlich auch einfach den linken Außenverteidiger rausnehmen und sagen, sag dem Sechser, er muss 2 Meter weiter links stehen. Also, während dem Match. Oder?
Es kommt nicht so über. Wenn du kurz kannst stoppen, du kannst mir das bestätigen, du bist ja noch länger vorher Spieler gewesen. Ich sag dir als Trainer, wenn sie kannst kurz zusammenholen und die Energie nur rasch jedem in die Augen hineinschauen, weil das Spiel ist unterbrochen. Wenn du einem sagst und dann sagst ja, dem anderen, ja, dann sagt der, komm, weißt du was? Bist ruhig da draussen, wir machen das schon. Es ist total etwas anderes.
Mir ist noch etwas anderes gekommen, weil, Fabian, du hast schon mal, wo du beim FCB geshootet hast, nach einem Match, ein sehr interessantes Nachmatch, interessanter Nachmatch.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, es ist bei dir eigentlich immer sehr lustig gewesen. Nein, und zwar hast du dort gesagt, ich glaube, dort ist auch der Murat Trainer gewesen. Ja, eigentlich hätten wir sollen, tief stehen, aber nachher haben wir gesehen, ja, die anderen haben mega Mühe, wenn wir vorne drauf gehen, und dann haben wir als Mannschaft entschieden, wir gehen jetzt vorne drauf.
Ich weiss sogar, welcher Match das ist. Ist leider Goretz auswärts. Ich weiss das sogar noch. Ja, das ist so.
Ja,
aber das kannst du jetzt, also, das machen jetzt Spieler nicht mehr. Die wissen ja, du, in 6,5 Minuten kommt der Anspruch vom Trainer, oder?
Hast du das Gefühl, wenn der Grani die Lösung auf dem Platz sieht und er ist überzeugt, dass die funktioniert, dann ist ihm gleich, was der Murat draussen jetzt gerade in dem Moment sagt. Da ist er auch mit seiner Erfahrung und mit seiner Fußballintelligenz, hat er aber auch das Recht, Entscheidungen zu treffen, als Captain sowieso, zu sagen, hey Jungs, seht ihr den Raum dort hinein, laufen dort rein. Das ist unsere Chance. Also, ja, man darf die Spieler dann aber schon auch nicht unterschätzen. Die haben schon auch eine rechte Macht auf dem Platz.
Also eben, es nimmt nicht. Oder das ist ja, ich glaube, das ist so die Fantasie, wo viele Leute haben. Das ist also halt logisch auch von den Medien. Wir sind sehr personalisiert, oder? Und dann ist der Trainer ist halt immer die Figur, die für eine Mannschaft steht. Und dann hat man immer das Gefühl, der Trainer muss immer alle Lösungen präsentieren, oder? Aber, also, du hast nicht das Gefühl, die Handlungsfreiheit der Spieler wird durch das eingeschränkt auf dem Platz?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist nur das Gute für den Trainer. Er kann kurz die Mannschaft noch einmal zusammennehmen und kurz auch Entscheidungen treffen. Und er sagt, das macht mir überzeugt, das kommt gut. Und der Rest passiert alles, was vorhin der Fabi gesagt hat, was er selber auch gemacht hat, was ich auch gemacht habe. Ja, du musst können Sachen auch während dem Spiel machen. Trinkpause ist das Gute für den Trainer. Der Rest lass einfach sein.
Ich habe trotzdem das Gefühl, es wird natürlich die Person vom Trainer stärken. Also in der medialen Erzählung. Natürlich jetzt ist bei dem Wechsel, wo der Murat gemacht hat, ist durch das der Mansambi so entscheidend gewesen, ist dann die Story trotzdem der Johann Mansambi gewesen, oder? Aber wenn es jetzt 1-0 ausgegangen wäre, so, dann hat man gesagt, ja, da, klar, der Murat hat so Schachteile schön verteilt, oder? Der Plan ist perfekt aufgegangen.
Ja, aber das ist doch...
Ja, du hast einfach noch mehr Möglichkeiten als Trainer. Es ist wie nicht nur eine in der Halbzeit, sondern du hast 3 Möglichkeiten zum Spiel irgendwie beeinflussen in dem Sinn. Und das ist wirklich so, man ist ja wie die High gehockt in dem Spiel und man hat ja nur darauf gewartet, eigentlich, bis der Mansambi und der Vargas dann reinkommen. Und wir sind ja schon verzweifelt, dass es noch nicht passiert ist bis zu dieser Trinkpause. Aber es hätte ja auch einfach nicht können funktionieren. Also da weisst du ja dann als Trainer gleich nicht. Ich meine, du kannst nur so viel... Du hoffst ja am Schluss gleich einfach nur, dass das funktioniert, was du machst. Wenn ein Spieler einfach nicht performt, mal einen Tag, dann kannst du das ja auch nicht beeinflussen.
Jetzt läuft die WM schon. Ich habe keine Ahnung, wie viele Matches es schon gewesen sind. Es kommen aber noch mal ganze Haufen Matches. Gibt es etwas, was euch gefallen hat an dieser WM? Ich will mit etwas Positivem noch aussteigen. Mir hat gefallen bis jetzt, dass die grossen Teams, wo leider alle ja in diesen Gruppenmatch ja nicht wirklich gross etwas können verlieren, hat man das Gefühl, aber dass die alle eine positive Grundausrichtung haben. Also sogar Frankreich, wo du jetzt gestern, du hast den ganzen Match geschaut, ich habe nur den ersten gesehen und habe nach dem 1-0 abgeschaltet, weil ich meinen Schönheitsschlaf brauche. Sogar bei Frankreich haben wir das Gefühl, der Didi Deschamps in seiner letzten WM, jetzt lässt er tatsächlich noch irgendwie ein bisschen lustige Fußball spielen. Und die Engländer sind unter dem Thomas Tuchel viel positiver unterwegs als unter dem Gareth Southgate, der wahnsinnig auf mich immer so sehr ängstlich gewirkt hat vom Fußball, den er hat spielen, wo man denkt hat, lass doch mal die offensive Power auf den Platz laufen. Also das ist das, was mir bis jetzt so richtig gefallen hat. Ich schaue die Grossen und denke doch, die haben alle einen Plan, wie sie wollen spielen und nicht wie sie wollen verhindern, dass gespielt wird.
Ja, viele Mannschaften haben auch offensiv enorm Leute, Spieler, die Power haben, die Schnelligkeit haben, auch in der Breite von nicht nur 2 Spielern, sondern auch auf der Ersatzbank kommen wieder Spieler, die diese Qualität haben. Und das müssen sie auch ausnutzen. Und darum sehen wir viele Mannschaften, die offensiv spielen, die Power dahinter haben, die schnell Fußball spielen. Und das macht auch den Fußball attraktiv.
Ich bin eher auf der, also, wir haben völlig recht, aber was mir positiv Ich habe viel schlimmer erwartet, dass die vermeintlich schlechten Gegner unter die Räder kommen. Und ich finde, also Cap Verde 0-0 gegen Spanien, wer das tippet hat vor dem Spiel, der ist ein reicher Mann jetzt. Auch selbst Curaçao nach dem Deutschland-Match, aber auch selbst dort in den ersten paar Minuten eigentlich noch recht können mitheben. Dass wirklich keine Mannschaft so komplett untergeht, das hätte ich mega schade gefunden. Hätte vielleicht aber auch geholfen, um dann wieder mal zu sagen, hey, es reicht denn jetzt mit der Mannschaft, oder müssen wir nicht noch mehr werden. Aber so, dass es doch allem die meisten doch recht ausgeglichen sind und nicht so einseitig. Katar, Schweiz, als schlechteste Mannschaft von dem Turnier, trotzdem einen Punkt geholt. Gegen eine von der besten Mannschaften ist nicht so schlecht. Und das freut mich einerseits für so als Fußballromantiker, für die Nationen, wo sonst vielleicht die WM immer nur im Fernsehen verfolgt haben. Gesehen aber auch, dass wenn die Grossen dann so richtig Gas geben, dass sich die dann wahrscheinlich dann schon auch durchsetzen am Schluss.
Mir hat es das ein bisschen zu viel, also aber ich bin ganz weit weg und Anspielzeiten sind für uns schlecht, oder? Also von dem heisst das jetzt auch der arrogante Europäer, so dass David gegen Goliath spielt. Das schaue ich auch gerne an Turnier, oder? Also der Kleine, der sich halt mit allem wehrt, was er hat. Im Normalfall, oder früher, hat es halt bei einem Turnier irgendwie 2-3 Mal gegeben oder so und dann hat man das gerne geschaut. Und jetzt schaue ich, also irgendwie jedes dritte Mal, wenn ich den Fernseher einschalte, ist ein Team, das sagt, jo, hey, wir haben irgendwie eine Gesamtbevölkerung, wenn man noch unsere Expats, Diaspora mitzählt, von irgendwie 2,5 Millionen. Jo, wir stehen jetzt mal hinten rein und zeigen, dass wir können verteidigen. Und dann hat man so einen Handballmatch, wo einfach ums Spiel, weißt du, so.
Ja, ich sehe den Punkt schon.
Dann jedes Mal, wer ist jetzt, jetzt ist Haiti, wo hinten rein steht. Jetzt ist Katar gegen Kanada. Ja, genau.
Schaltest einfach weiter.
Genau.
Mal zwischendrin ist okay.
Ja, aber das ist, WM ist für mich halt früher gewesen.
Ja.
Weißt du, ich bin so alt. Also, der Giri mag sich noch erinnern, das ist der einzige Moment gewesen, wo man hat können Fußball am Fernsehen schauen. Und da hat man natürlich alles geschaut. Und von dem muss man sich halt wahrscheinlich einfach ein bisschen verabschieden. Ja.
Es ist so, weil die 48 Mannschaften, das gehört dazu, das gewisse Mannschaften. Aber du sagst, Fabi, die wehren sich.
Ja.
Die sind taktisch gut geschult. Und dann müssen wir halt mit dem rechnen, dass in den ersten 3 Spielen, die man immer pro Gruppe hat, solche Spiele auch sieht. Aber sie machen es gut. Und das muss man auch hoch anrechnen, solche Mannschaften. Ja. Sie machen das, was sie können. Und der Gegner kommt nicht so einfach durch. Für uns ist es langweilig, die Hei. Aber die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, das ist noch interessant.
Es spielt der FIFA natürlich ein bisschen Karten, dass eben Cap Verde ein 0-0 macht gegen Spanien. Da gibt es so eine Daseinsberechtigung für die nächsten Turniere von diesen Mannschaften.
Also kleiner wird es nicht mehr, oder?
Also da kann ich mir schwer vorstellen.
Es geht höchstens noch mal rauf. Aber das besprechen wir dann in 4 Jahren oder spätestens in 8. Hey, danke vielmals, dass ihr vorbeigekommen seid. Danke vielmals fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Das nächste Mal kommen dann wieder der Tobias Wedermann und der Blair Cemaili aus den USA, wenn wir wissen, ob wir Erste oder Zweite sind. Es gibt, glaube ich, noch irgendwie eine 0,02%ige Chance, wir könnten auch noch Dritte werden.
Katar hochgewinnt.
Katar müsste, glaube ich, nur irgendwie bei einem 1-0, wenn die Schweiz 1-0 verliert, müsste Katar nur 9-0 gewinnen gegen Bosnien. Und dann würde ich dann auch zurückkommen auf meine Aussage, dass das schlechteste Team ist an dieser WM. Würde ich es revidieren. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.